Hallöchen zusammen und Servus in die Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tommy's Talk. Mein Name ist Thomas Schulz und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Karl Frank Siegel. Die Strickmaschine mit Herz und Haltung. Kalle ist Primus inter pares und der Kopf hinter Rühmhardt. Und nach Abitischlerlehre und einigen Jahren als Demeter Kräuterbauer auf Korsika ist er seit 89 dabei und hat Rühmhardt durch raue See geführt. Kalle steht für reines Herz, klarer Horizont. Dafür steht Rühmhardt und ich freue mich sehr, mit ihm zu plaudern. Der Mann mit den Strickpullovern aus Stade, Karl Frank Siegel, Tischler, Unternehmer, Freigeist. Herzlich willkommen, Kalle.
Moin.
Moin. Kurz und knackig von dem Norddeutschen. Kalle, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch gemacht, ne?
Ja.
Was hast denn du gedacht, als wir telefoniert haben? Was hast du nur für einen Eindruck gehabt von dem Typen, der da mit dir spricht?
Auch ziemlich klar im Kopf, geradeaus und ja, und irgendwie mit Bock. Du bist einer, der Lust hat. Worauf weiß ich nicht genau, aber irgendwie, es perlt so bei dir.
Ja,
irgendwie.
Das freut mich. Das hast du schön formuliert.
ich weiß tatsächlich, ich habe auch mich nicht gekümmert, was du für einer bist, ehrlich gesagt. Wir haben ja Kontaktschuld als ganz neue Challenge in unserem Leben. Aha. Und mal sehen, ob ich da irgendwie Bäcker kriege, dass ich mit dir quatsche.
Kalle, du bist einer der ersten Unternehmer, mit denen ich hier spreche. Deswegen ist mir ganz wichtig, hier nochmal für die Gemeinde dazu sagen, ich kriege hier keine Kohle von Rühmhardt. Also ich mache hier keine Werbung. Tommy's Talk ist, weil ich da Bock drauf habe und es fließt kein Geld. Weder von Kalle, noch von Rühmhardt, noch von anderen Leuten. Und ich habe Kalle eingeladen, weil ich sein Produkt geil finde. Rühmhardt, die Pullover. Da kommen wir nachher nochmal zu. Ne? Aber das nochmal für die Gemeinde hier, dass jeder das einschätzen kann. Und ich hatte ein kurzes Vorgespräch mit dem Kalle am Telefon. Der weiß eigentlich gar nicht genau, wer ich bin, wie ihr schon gehört habt. Aber wir wollen jetzt wissen, wer der Kalle ist. Und die nächste Stunde quatschen wir jetzt hier, wir zwei. Ich will von dir wissen, Kalle, wer warst du früher? Was hast du so gemacht in deinem Leben? Wie ist heute der Status mit Rühmhardt und wo geht die Reise noch hin? Insofern meine erste Frage, Kalle. Hä? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Erzähl mal ein bisschen von dir früher. Der kleine Kalle. Wer war denn das?
Der kleine Kalle. Der kleine Kalle ist, also im kleinen Kalle habe ich es im Moment wirklich ganz stark laufen. Ich habe auch ein Bild von ihm, hänge hier in meinem Büro. Für meine innere Arbeit. Na, ich muss mir ja auf die Schliche kommen, damit ich nicht unglücklich sterbe. Mhm. Sehr spannendes Thema übrigens.
Absolut.
Und ich bin der vierte von vier Kindern. Meine kleine Schwester ist 5 Jahre älter als ich. Ich habe 3 Schwestern.
Okay.
Aha. Frauenhaushalt. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Bin nicht wirklich erzogen worden. Ich glaube, meine Schwestern haben da in jungen Jahren viel Freiraum für mich geschaffen. Und weißt du, wenn die anderen schon so groß sind, ich war ziemlich frei, aber auch unbegleitet, glaube ich, ein bisschen. War auch sicherlich mal vergessen und so, das musste auch zurechtkommen und das hat aus mir sicherlich auch einen Menschen gemacht, der, also ich glaube, ich war ein begehrter Schwiegersohn. höflich, keine Ahnung, nett und also ich, Sternzeichen Fisch, ich habe früh gelernt, dass ich irgendwie klarkommen muss.
Ja, ja, ja. Also frei und unbegleitet heißt in dem Zusammenhang, dass du lernen musstest, klarzukommen und begehrter Schwiegersohn, weil du so gut, weil du so ein feiner Kerl warst, oder wie?
Ja, so zumindest das erzählt hat, was gehört werden wollte, damit ich das gekriegt habe, was ich wollte.
Sehr guter Satz.
Okay. So rum, irgendwie, glaube ich, ist ein bisschen dabei. Mhm. Und also tief drin hatte ich als Baby auch das Thema, dass ich meine Mutter mich im Krankenhaus lassen musste, als ich geboren wurde. Weil meine Schwester, eine meiner Schwestern, Schwester Maggie, die mich auch im Wesentlichen erzogen hat, Masern hatte oder Mumps oder irgend so ein Scheiß. Sodass diese frühkindliche Bindung auch irgendwie in die Hose gegangen ist. Mhm. Und das hat sicherlich auch alles, was mit mir gemacht, dem komme ich halt inzwischen mit dem inneren Kind so ein bisschen auf die Schliche, was wie gesagt sehr spannend ist. Und ja, so. Und dann bin ich halt Schullaufbahn ganz normal. Schule war immer scheiße. Hat total genervt, weil wer hat Zeit für Schule?
Keiner.
Also, das war ja also reine Zeitverschwendung, fand ich.
Ja.
Ich hatte aber dann später, also ich habe es tatsächlich bis zum Abi geschafft. Wie weiß ich nicht. Ich bin der unsportlichste Mensch auf der Welt, aber ich habe Sportabi gemacht, weil das war das Einzige, wo überhaupt irgendwie Aussicht bestand, eine 4- zu kriegen. So habe ich dann Schwimmen und Badminton im Abi gemacht. Und Badminton ging, weil ich bin nicht klein und ich bin Schlagzeuger und So konnte ich dann schön die Bälle aus der Luft fischen und schwimmen ging, weil ich habe auch früh gelernt, dass man, wenn man den ersten, beim Tauchen den ersten Auftauchimpuls verspürt, den lässt man einfach mal sein und zieht durch. Und dann gibt's noch mal ein Drittel der Strecke umsonst.
Für okay, also als Fisch vom Sternzeichen gelernt, hey, einfach mal durchhalten, gibt's was umsonst. Das ist ja interessant auch fürs Leben später wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Du, also, das ist aber auch die christliche Seefahrt. Durchhalten findest du ja auch immer wieder im Kurs halt. Ne? Also Tonnen müssen ja eindeutig identifiziert sein, ehe man seine Kurse ändert. Und durchhalten ist sowieso eine ganz schöne Geschichte. Hat auch damit zu tun, dass man sich nicht beunruhigen lässt so schnell. Ne?
Das finde ich also, gut. Das finde ich einen guten Satz. Ja. Und dann hast du Abi gemacht. Ne?
Abi habe ich dann auch irgendwie geschafft. War auch noch ein bisschen problematisch, aber weil, ich weiß nicht, damals war es ja, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber Abi ging ja so, dass, gab bis Februar war Schule und im Juni waren erst die Prüfungen.
Okay.
Und so, dass ich natürlich, Februar, jetzt geht ihr nach Hause und übt fürs Abi. Ich bin LKW gefahren, weil ich unbedingt kein Geld brauchte und da musste ich ja doch scheiße zum Abi dahin und das war alles ganz furchtbar und
aber du hast geschafft.
Aber ich habe Abi geschafft. Ich mach's kurz. Ich habe Abi geschafft.
Und wie alt warst du, als du deine erste Freundin hattest? Wie alt warst du da? 14?
Oh, nee, spät. Oh. Meine Schwestern haben alles an weiblichem, brauchte ich überhaupt nicht. Also, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Okay.
Weil die Mädels haben früh genervt. Ich habe früh gelernt, dass meine guten Kumpels, dann hatten die Mädels ja, und dann waren die verloren für Abenteuer. Ne?
Schlagzeug.
Ich muss da, und dann die Mädels hinten auf dem Moped, dann sind die nur noch mit 60 gefahren. Und weißt du,
da, musst du immer auf die warten. Ich hätte gedacht, dass du früh eine Freundin gehabt hättest, wenn meine drei Schwestern gleich eine die Weiblichkeit entdecken und die Schönheit der Frauen entdecken.
Nein.
Das Gegenteil.
Im Gegenteil.
Interessant.
Vor schönen Frauen und den Hinterteilen von Pferden habe ich mich immer,
ausgewichen?
Nicht ausgewichen, nicht, aber weißt du, ich...
Genau geguckt, okay.
Ja, lass mich ja nicht von euch verarschen. Wir hatten auch eine Haushälterin zu Hause, also die ich auch sehr geliebt habe. Mhm. Also dieses ganze Ying war in jungen Jahren sehr präsent.
Ja, okay. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz dazu, weil das vielleicht auch viele gar nicht wissen. Ne? Ihr hattet eine Haushälterin, du bist aus einem Unternehmerhaushalt. Weil Rühmhardt, das Unternehmen gibt es ja schon seit einiger Zeit und ist eine Familiengeschichte. Seit 48, ne?
Hat der Alte das gegründet.
Mhm. Der Opa oder der Vater?
Vater.
Der Vater hat das gegründet.
Der Vater hat das gegründet.
Okay, 48.
Stiefvater hat schon, mein Alter kommt aus Leipzig, mein Alter ist schon umgezogen, 16 glaube ich. Er war noch Flakhelfer, der kommt aus der DDR als Flakhelfer, Fehmarn, bla bla bla, aus Friesland hier in Stade gelandet. Und da in der DDR habe ich jetzt irgendwann einen Briefkopf gefunden von seinem Stiefvater, Strickerei, wie hieß mein Stiefvater? Weiß ich nicht, egal. Auf jeden Fall, ne, Familiengeschichte ist auch so eine ganz valide Geschichte bei uns. Also die hat sich auch geändert mit dem Alter meiner Eltern. Und
da kommen wir vielleicht mal meinen. Du, das passt, Kalle. Also Abitur gemacht, Unternehmersohn, Schwestern.
Ja.
Und jetzt stelle ich mir die Frage, so wie ich dich jetzt gerade wahrnehme und kennengelernt habe und Freigeist und so, hast ja selber schon gesagt, glaube ich, da war so ein junger Kerl, der sich nicht viel sagen lassen wollte, ne, und der irgendwie raus wollte. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ne? Und dann noch Unternehmersohn. Wie war denn das in der Zeit?
Also
dann abgehauen.
Ich bin mit 16 von zu Hause weg, also friedlich. Und nichts sagen lassen wollte, ist eigentlich die falsche Richtung. Ich habe Leute gemieden, die dazu neigten, mir was sagen zu wollen. Dann habe ich einfach, was willst du? Und dann da weg. Mit dem habe ich mich einfach nicht beschäftigt. Außerhalb mit der Schule, das war halt, da musste ich schon Kompromisse. Da gab es dann den Kompromiss, hört auf mich zu nerven. Ich komme, verspreche euch, ich komme auch mit 45 Grad Fieber, schreibt die Klausuren, aber nervt nicht wegen Anwesenheit.
Ja.
Also lass das.
Aber wollte denn Vater von dir, dass du den Laden übernimmst? Oder
mein Alter war ein Ur-FDP-Mann, ein sehr liberaler Geist, cooler Typ. Mochte ich wirklich gerne leiden. Und nein, das war die Thema. Meine älteste Schwester war eigentlich designierte Nachfolgerin. Die hat auch Textilingenieurskram studiert. Und hat auch als junge Frau und als Mädchen immer in einer Firma mitgearbeitet. Und ich nicht.
Okay.
Wie gesagt, und ich bin mit 16 dann von zu Hause weg, schon früh. dann irgendwie im Amerika-Austauschprogramm gelandet. Da war ich dann aber 1,5 Jahre und dann wieder zurück und natürlich nie nach Hause, sondern hier irgendwo WG mit Hunden und Papageien und hast du nicht gesehen und das übliche Freakleben. Das waren damals, wir waren ja die Freaks. Also wir waren die Nachhippies.
Genau.
So, das war die Zeit.
Du bist jetzt 68 oder wie alt?
Ich glaube ja, ich bin 58 geboren. Ich muss mal rechnen.
Dann bist du 58 geboren, dann bist du glaube ich...
Irgend sowas. 67, 68.
Irgend sowas. Okay. Ja. Also die Nachhippies und dann zurück, Abitur gemacht und dann Tischlerlehre.
Tischlerlehre, ja, Abitur war fertig. Was mache ich denn jetzt? Ja, also geil fand ich Wirtschaftsingenieur. Das hätte ich gut gefunden. Mhm. Ne? Also diese Kombi aus, wenn ich war auch auf dem Wirtschaftsgymnasium und Wirtschaftslehre hat mir echt gut gefallen. Das war ein schönes Sabbelfach. Wirklich, man musste schon also sich da ein bisschen kümmern. Also man konnte da frei referieren. Je mehr man gelesen hatte, desto klüger war man eigentlich. Aha. Im Gegensatz zu Mathe, wo das alles festgelegt war. Und das fand ich aber dann doch zu gefährlich. Weil so als Wirtschaftsingenieur bist du so eine Art Zwischenmeister und hängst gerne zwischen den Stühlen rum. Das wusste ich, hatte ich damals schon das Gefühl. Also fand ich dann doch zu heftig. Und es war auch damals ein heftiges Studium.
Ja, klar.
Dann fand ich Psycho sehr geil. Psycho hatte ich auch Bock drauf. Dann dachte ich mir, nee, Alter, immer mit Bekloppten und so, ob das so gesund ist. Das ist ja, also so tendenziell, verstehst du? Und dann, ich bin da nicht so tief eingetaucht. Das war so eine ganz, diese Berufsentscheidung war ganz vorne an, ohne wirklich einzutauchen. Und zu den Psychos, ich bin ein völliger Psycho-Fan. Also einer, mein Hauptmentor, mein Freund Albrecht, ist Analytiker gewesen. Ich stehe da total drauf. Also,
ja, Alter, wenn du darüber nachdenkst, gerade hier das innere Kind zu entdecken bei dir und so, wie du angefangen hast, ist das ja für dein Alter erstmal ungewöhnlich, für die Jungs in deinem Alter. Das finde ich schon mal super, dass du da anders bist, scheinbar.
Oh, ich habe Krebs gehabt zwischendurch. Also irgendwie, weißt du, wir haben sie da die Schelle gegeben, das Leben und so eine Selbstmordgeschichte macht nachdenklich. Ne?
Ja, also, verstanden. Also, ja, verstehe ich gut.
Also sonst wäre ich da, glaube ich, nicht so.
Verstehe ich gut.
Obwohl, ich habe da, ich bin zwar soziophob, aber ich bin echt ein Menschenfreund. Also ich habe Bock auf Rübe. Ich liebe, also Liebe ist, hat mich eigentlich schon immer.
Verstehe ich gut.
Das Schöne daran war immer schon das Schöne daran. Auf jeden Fall zur Berufswahl zurück. Psycho fiel aus wegen, nee, das ist mir alles zu heiß, will ich nicht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, also das mit dem ganzen Wirtschaftssystem und dem Kapitalismus und dem Kalten Krieg und Atom und diese Politik und alles, das fand ich so, war sehr modern alles, sehr weit weg von Patterson und Findus, also von normal, Sonnenuntergang, so, das ist mein Leben.
Aha.
Und da habe ich beschlossen, ich muss die Hände in Gang kriegen. Hände in Gang kriegen, dann habe ich auch was zu essen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl ich nicht der geborene Bastler bin, gar nicht. Und dann halt die ganzen Berufe mit Hand in Gang kriegen durchgegangen. Stahl ist des Teufels, Stein ist mir zu kalt, Holz. Mochte ich als Kind schon gerne riechen, Tischlerei nebenan. Herrlich, stehe ich heute noch drauf. Also finde ich super, Nitroverdünnung und das mit Kiefernharz zusammen.
Geil.
So bin ich beim Tischler gelandet dann. Und nach der Lehre sehr schnell, also ich hatte zwei Lehrherren, beim einen, der hat mich, das war auch eine Lehre, das werde ich nie vergessen, der Typ hat mich nie, war ein Redneck, der hat mich nie die Werkstatt sauber machen lassen oder Leisten streichen oder irgendwelche niederen Arbeiten, immer nur, du baust du mir einen Huster. Du, hier hast du einen Zettel, das wird ein Kellertür, du links anschlauen und du kommst ins Schloss. Und ich durfte nicht fragen. Ich durfte nichts fragen. Alter, der war völlig. Theo, echt. Der hat mich. Jo, ich habe das aber alles gemacht, war richtig geil. Einmal kam er in die Werkstatt, wusste nicht, was er für mich zu tun hat. Und ich hätte gerne mal gefegt oder irgendwas, bisschen Chillarbeit.
Gibt so einen Lullermann-Job mal zwischendurch.
Ja, weißt du. Genau. So, du baust du mir ein Pyramid. Was? Du sagst nicht Frauen, die so und so hoch, muss ich eine Pyramide bauen. Und da diese ganzen Schmiegen, das war echt ein bisschen. Auf jeden Fall, irgendwann hat er mich zu schlecht behandelt. Da habe ich ihm fast meinen Holzhammer, ich war beim Verleihen mit dem Holzhammer auf den Kopf gehauen. Und das hat mich völlig durcheinander gebracht, weil ich gläubiger Kriegsdienstverweigerer war.
Aha.
Gläubiger. Ich habe das wirklich geglaubt, ich kann nicht umbringen. Bin da über meinen Scheiß Theo Wilhelmi eines Besseren belehrt worden. Das hat mich total irritiert. Ich musste dieses Lehrverhältnis dann nach Treu und Glauben aufgeben, habe einen anderen Lehrherr gefunden, bei dem ich kein Geld gekriegt habe, war auch geplant, der war in der Pleite. stilmäßig wahnsinnig viel gelernt habe, aber sonst nichts. Das alles, was ich bei Tischlern gelernt habe, habe ich von diesem scheiß Theo gelernt, aha, der mich immer auf die Rolle geschickt hat und mich Erfahrungen hat machen lassen.
Super, super.
Das habe ich auch in die Firma mit reingenommen, wenn die Leute zum Stricken kamen, aha, konnte ich immer sagen, Alter, du musst die Maschine einmal ruinieren, sonst weißt du es nicht.
Ist das geil.
Also die Theorie ist das eine,
ja,
aber wenn es um die Wurst geht, musst du einmal aufs Maul gekriegt haben. Das ist cool, vielleicht in Beziehung, ja, auch so, ja, oder ja, beim, ja, bei der Seefahrt, also was du selbst erlebt hast,
ja,
das ist drin. Verstehst du, wenn du so eine neue Handkreissäge so lange über Langholz schiebst, bis sie raucht und qualmt, dann weißt du, wie weit du so eine Säge treiben darfst.
Genau.
Und der Rest vorher bleibt graue Theorie.
Bin ich bei dir. Okay.
Ja, so. Und dann habe ich diese Tischlergeschichte gemacht. Bin ziemlich früh, also ich konnte als Geselle arbeiten, war mir nicht möglich.
Warum? Weil,
ja, habe ich einen Chef gehabt.
Ach, der unabhängige Geist hier, ja, der Kalle, der sagt, nee, ich lass mich doch nicht schicken von irgendjemandem.
Das stand mir ganz häufig im Weg.
Also ja, das ging, verstehe ich.
Also musste ich mich selbstständig machen, gleich als hier Holzhandel mit Nebenarbeiten. Bin dann aber auch ziemlich schnell bei den Korsen gelandet.
Aha.
Auch eine süße Geschichte, auch aus Doofheit natürlich gelandet da.
10 Jahre Korsika, ne?
Ja, ungefähr. Ja, nicht ganz. Ich bin dann auf so einem Hof gelandet. Das war die von Kaiserlings. Das ist ein Ableger von den ehemaligen Goethe-Institut-Leuten da.
Mhm.
Also auf jeden Fall, da war Familie von Kaiserling. Die sind in den 60er Jahren hin.
Mhm.
Und der Sohn, Albrecht, mein späterer Mentor,
mhm,
hat diesen Laden auf Demeter umgebaut.
Mhm.
Und ich habe mit ihm zusammen die ganze Kräuterthematik entwickelt. Mhm. Sein Vater hatte das vorher schon angefangen. Der ist in den 60er Jahren mit diesen Pinoirs in Korsika gelandet, als die Amis das entmalerisiert hatten und die Algerier, Franzosen irgendwo hin mussten. Die sind ja zu einem sehr großen Teil in Ost-Korsika gelandet, weil sie da die Gegend urbar gemacht hatten. Und in diesem Besiedlungsprogramm sind die Kaiserlings gelandet. Der Alte hatte dann Avocados und Clementinen und Albrecht fing dann mit Kräutern an und wir haben dann diese Kräutertrocknungsthematik und Demeter und dynamisiertes Wasser entwickelt.
Aber da bist du ja wieder, da schließt sich ja wieder ein Kreis für dich, weil du hast ja gesagt, ich muss irgendwas mit den Händen machen, deswegen die Tischlerlehre. Ja. Und wenn ich selber was anpflanze, kann ich mich ernähren, Atomkraft, die ganze Kacke da, kalter Krieg, ganze Scheiß.
Ja. Ja.
Also schon eine Hotel, auch wenn Umwege die Ortskenntnis schärfen, scheint das ja ein sehr konsequenter Schritt und auch ein logisch nachvollziehbar Schritt für Kalle Siegel gewesen zu sein, mit den Händen einmal ein paar Kräuter anzubauen.
Ja, also Wertschöpfung aus Arbeit ist irgendwie ein Auftrag, ist ein echter Auftrag.
Hm.
Also Pädagogik finde ich auch noch wichtig, aber dann kommt lange Zeit für mich irgendwie nichts.
Also, kannst du mal ganz kurz, kurzer Exkurs, was bist denn du für eine Art Führer, also Führungskraft? Du hast jetzt ja einen Laden, den du führst, wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben? Was bist du für ein Führer?
Mir ist völlig klar, dass wenn einer Scheiße baut, der auf dem Arm muss. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Nummer, auf die ich immer wieder gestoßen werde.
Aha.
Wenn hier etwas schief läuft, habe ich Schuld.
Mhm.
Das ist schon mal völlig klar, weil ich das nicht gesehen habe, dass es hier nicht flutscht, nicht mitbekommen habe.
Okay.
Und wenn irgendwas schräg ist oder jemand ins Klo greift, muss der auf dem Arm. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, das hier allen klar zu machen. Und das ist schwierig.
Verstehe ich. Das ist eine coole Haltung.
Ja, und was auch wichtig ist, mir ist auch völlig klar, dass also einer muss den Spirit, also Spirit muss irgendwo her, das ist ganz, Spirit ist hilfreich, lass es mich so sagen.
Mhm.
Es gibt auch Firmen, die funktionieren ohne Spirit.
Mhm.
Aber das mit dem, keine Ahnung, das mit dem Spirit muss ich, habe ich spät erkennen müssen, weil sie es mir immer wieder sagen, Alter, du bist aber auch, laber mich nicht voll mit deinem Primus inter pares. Der Spirit kommt von dir da oben. Diese Rühmhardt-Nummer, das bist du mal, das ist dir eingefallen aus Doofheit oder was auch immer. Aber da kannst du dich nicht immer verstecken, da musst du mal zu stehen lernen. Das fällt mir ein bisschen.
Und das sagen die Jungs zu dir und die Mädels in deiner Firma?
Ja, und das draußen.
So, ja, verstanden. Deswegen rede ich jetzt ja auch mit dir und nicht mit dem Mitarbeiter XY, sondern ich will mit dir sprechen.
Ja.
Aber ich finde das super interessant, was du sagst. Der Mitarbeiter muss auf den Arm, der Scheiße gebaut hat und nicht, der muss nicht verprügelt werden, der muss auf den Arm. Ja. Das ist eine andere Haltung, die dahinter steht.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, nochmal kurz zurück, Korsika. Ne? Dann 10 Jahre das Gedöns gemacht. Wie alt war der Kalle? Hast du schon Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt?
Ja, Kinder gekriegt dann. Also ich bin im Sommer immer in Deutschland gewesen.
Mhm.
Also keine Ahnung, spätestens im Juni da weg.
Mhm.
Und dann erst September wieder hin.
Mhm.
hatte also immer meine Dependance hier. Und das war, im Sommer ist es ja unerträglich, weil viel zu viele Touristen. Und weißt du, die Supermärkte haben anderes Personal, die Tankstellen haben anderes Personal, du kriegst keine ordentlichen Schrauben mehr. Die nackten Mädels, halbnackt, fahren da mit dem Käfer Cabrio an irgendwelchen Honigmelonen erntenden, sabbernden, armen Marokkanern vorbei. Ja, das war klar. Unerträglich.
Ja, klar.
Das war einfach nicht schön.
Ja.
Abgesehen davon war es ein bisschen warm.
Ja.
Und ja, da habe ich dann, also ja.
Aber du hast ja schon Kinder, eigene Kinder zu dem Zeitpunkt.
Ja, habe ich genau. Warte mal, Lasse ist 84 geboren.
Ja.
Stimmt das? Kann das sein? Ich habe ja das sind vier Jungs, die ich da habe. Mhm. Und Lasse, den du gerade kennengelernt hast, ist der Älteste.
Ah, der hat das war dein Sohn, alles klar.
Das war Lasse, ja.
Also der Mann mit drei Schwestern hat vier Jungs gemacht, oder wie?
Ja, also ich bin eine Patchwork-Familie.
Ah, okay, alles klar. Also zwei Jungs.
Also ich habe eine liebende Frau, mit der ich keine gemeinsamen lebenden Kinder habe.
Mhm, okay.
Und dann gibt es noch zwei weitere Frauen, die auch die anderen Jungs so. Mhm. Also ich bin verantwortlich für vier Jungs.
Okay, verstanden. Für vier Jungs. Ja. Ist ja ganz interessant, ne, weil du ja drei Schwestern hast und in so einer Frauenhölle groß geworden bist. Oder
ja, es war keine Hölle. Das ist nicht nett.
Nein, das nehme ich auch zu. Das war auch nicht so gemeint. Und du hast vier Jungs, um die du dich kümmerst. Und das ging dann zu der Zeit in Korsika, waren dann schon Kinder da.
Ja, war einer da. Lasse war da.
Der Lasse, 84. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Weil 89, weil jetzt würde ich gerne
bin
mal...
Bin ich in die Firma rein, ja.
Genau, jetzt also, will ich den Bogen schlagen zu Rühmart und zur Firma, wie das da war.
Also ich weiß es noch wie heute. Ich saß an der Matrak, es war Mai, es war regnerisch. Matrak war eine Bretterbude am Strand, da habe ich Mittag gegessen. Da gab es Steak frit und sein Pastis. Der Laden war leer. Mhm. Ich sitze am Fenster, es regnet und mir kommt der Gedanke, Alter, du musst dein Erbe antreten.
Du musst dein Erbe antreten. Das kam so dir angeflogen. Das war so
es kam echt original angeflogen.
Cool.
So, es kam mir angeflogen. Furchtbar. Ein Albtraum.
Ja, klar, wollte ja nicht.
Beim Alten, war ein Laden mit 90 Leuten hier und ich war 1000 Jahre nicht hier und mochte die leiden und wusste, dass sie leben, reichte völlig aus. Und wenn sie krank geworden wären, wäre ich auch mal, hätte ich mich gemeldet oder was. Da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Und das war wirklich furchtbar. Und ich bin darauf gekommen, ich muss dazu gestehen, ich weiß, dass Lasse in der Zeit, da ging so ein bisschen die Frage, ja, werde ich jetzt weiter auf Korsika rumgurken? Der muss zur Schule. Bleiben wir jetzt wirklich hier? Soll er zur Schule? Ich war immer fremd auf Korsika. Ich habe also durch diese langen Jahre draußen im Ausland, habe ich gelernt, dass ich hier zu Hause bin, da wo ich geboren bin, das ist mein Zuhause. Bin also Patriot sozusagen.
Finde ich gut. Finde ich
was,
gut.
Ja, was durch die Liebe zu den anderen im Wesentlichen definiert wird. Ne?
Ja, klar, das finde ich gut.
Also,
das finde ich gut.
Und das hat dazu beigetragen. Und ich hatte das Gespür, dass meine Schwester Elke, die längst im Laden war, designierte Nachfolgerin von meinem Alten, mit dem Bremser von meinem Alten, Herrn Onkel Griemtrock zusammen, wollten die den Laden machen. Und ich wusste aber, dass Schwester Elle als studierte Kraft eine Dame war. Elle ist eine Dame. Die ist auch tot inzwischen.
Okay.
Ist eine Dame. Sie ist auf keinen Fall ein Punk. Und auf keinen Fall keine wilde Sau. Keine Raserin. Keine. Und ich wusste, für so eine Kiste, um die irgendwie in der Textilproduktion, um die in die Zukunft zu führen, muss da irgendjemand hin, der
ein bisschen anders denkt.
Der Sturm segeln kann. Der
Sturmsegel.
Ich weiß nicht.
Ja, klar. Ja.
Der
Fels in der Brandung ist und der die Fresse in die Gischt hält und sagt, jetzt Feierabend, machen wir jetzt so.
Ja, und der den Kurs auch festlegt einfach. Der sagt, da geht's jetzt lang, ich habe das lang genug überlegt und der auch die Truppe zusammenhalten kann und einen Arsch in der Hose hat. Cojones,
genau.
Ja, und also das
Eier aus Stahl. Jetzt,
ja, aber ich meine, ich bilde mir ein, ich bin bescheiden, so. Aber es hat mich auch sehr gequält, diese Arroganz oder diese Überheblichkeit meiner Schwester, die Fähigkeit abzusprechen, diesen Laden in die Zukunft zu führen. Das war auch scheiße. Das war kein schönes, hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, aber ich konnte mich nicht rausreden. Ich habe mich von diesem Gedanken nicht wieder freimachen können. Und so bin ich dann hier aufgekreuzt und gesagt, moin, Alter, wie sieht's aus? Ich komme zum Stricken. Was meinst du?
Cool. Ja. Wie war die Reaktion?
Ich weiß es nicht mehr. Oh, es ist so doof, ich weiß nicht. Also alles gut, ich bin ja hier angefangen, offensichtlich. Ich weiß, meine Schwester meinten alle, ich habe einen Ziegel auf den Kopf gekriegt, die haben mich für völlig bescheuert gehalten. Und also der Alte, ich weiß es nicht. Ich versuche ganz oft, mich an meinen Alten zu erinnern, weil ich habe ja die Probleme mit Lasse jetzt hier.
Ja, genau. Haus. Ja, klar.
Also dieser Generationswechsel-Scheiß.
Ja, klar. Ja, klar.
Und ich komme da nicht ran. Ich weiß nicht, wie es war. Ich stelle nur fest, es war mir offensichtlich scheißegal, wie es meinem Alten gegangen ist. Mit dem ganzen Kram, den ich veranstaltet habe.
Ist das geil.
Ich muss ein super Ignorant gewesen sein.
Ja, hört sich danach
an. Das ist grau, wirklich.
Ja.
Und ich mochte meinen Alten leiden. Ich hatte gar nichts gegen den.
Ja.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der mir irgendwas in den Weg gelegt hätte, was mich gestört hätte oder so.
Mhm.
Und dabei, ich erinnere mich noch, dass hier sein Bremser,
dein Onkel,
bin ich dann rumgerannt, ich habe neue Maschinen besorgt und ich habe hier Strickzeiten und das müssen wir anders machen.
Mhm.
Aber ich erinnere mich nicht, dass ich da an der Opposition hätte gelten lassen oder dass ich mich hätte hindern lassen. Ich weiß nur, dass ich nach 2 Jahren, glaube ich, die Schnauze voll hatte hier, weil ich nicht durchkam.
Aha.
Da habe ich mich in Bremen eingeschrieben zum Architektenstudium. Hätte ich dann 4 Tage studieren müssen in Bremen, 3 Tage arbeiten, Familie versorgen. Deshalb war alles in Tüten.
Ja.
Und da hat meine, will ich zum Alten, gesagt, Alter, ich höre auf. Es hat keinen Zweck bei euch hier. Ihr kommt hier durch. Mir zu viele rote Ampeln. Ihr verreckt alleine.
Aha.
Und da hat meine Schwester Elle, ich hinten auf dem Hof, sagt, Alt, komm zurück, ich sorge dafür, dass ich das grün schalte, ich bitte bleib.
Das ist die edle Schwester, wo du
wusstest, das ist das, die, ja, die inzwischen tot ist.
Verstanden.
Die, ne? Und die hat mich dann echt zurückgeholt und worüber ich, glaube ich, sehr froh war.
Ja, ja.
Glaube ich.
Du bist gefragt worden, ne? Da hat jemand dich gebeten, ja. Das ist ja auch wichtig, ja, was anderes.
Ja,
ne?
Ich glaube, da war ich ganz froh, dass ich nicht tatsächlich diese 4 Tage scheiß Bremen und 3 Tage arbeiten und völlig neu anfangen, weil ich hatte Bock auf Stricken war geil. Stricken war wirklich, Baby hat mich das abgeholt.
Das ist Wahnsinn, ne?
Das ist irre. Toll. Ah, das war, hat mir total Spaß gemacht.
Ja, okay.
Macht noch mehr Spaß jetzt als früher. Naja, wie auch immer. Da bin ich dann geblieben und da ging es dann auch, muss es ja irgendwie weitergegangen sein für mich, dass ich dann auch der Alte.
Mhm.
Und 95 war ja schon die große Transformation, dass wir aus einer Lohnstrickerei, also es war ja eine Lohnstrickerei, in die ich hier reingekommen bin.
Mhm.
Und 95 gab es dann die große Challenge, einen eigenen Vertrieb aufmachen zu müssen oder hier Insolvenz anmelden.
Genau, und das ist dir gelungen. Kannst du mal überlegen,
uns gelungen.
Gut, es gibt auf jedem Schiff, das hat ja Westerwelle damals gesagt, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt.
Ja.
Und es ist euch gelungen, selbstverständlich.
Ja, auf jeden
Fall. Du hast die Zügel in die Hand genommen oder du hast die Segel in die Hand genommen und das Ruder.
Ja.
Hast du eine Idee, was die Hauptfaktoren vielleicht waren, warum ihr erfolgreich wart? Was waren die Schrauben, warum du mit deinem Team, warum ihr das geschafft habt?
Erstens haben wir es nicht geschafft. Wir hängen mittendrin.
Okay.
In der Produktion scheiße. Also es ist wirklich, ich finde, es ist hartes Brot. Textilproduktion in Deutschland ist und bleibt hartes Brot. Sind völlig überschuldet. Das ist alles ein Albtraum. Aber es macht einfach zu viel Spaß.
Das war mir nicht klar. Okay. Ja, ich dachte, also ihr seid ganz oben drauf. Ihr macht so geile Produkte und so geile Werbung. Ich dachte, ihr seid schon oben raus.
Es gibt unzählige Leute, die uns kaufen. Es ist super. Aber es sind nicht genug für so viele Leute, die wir hier sind. Das muss
Also Leute, alle Podcast hören. Ich mache ich mache Werbung, wo ich kann.
Klick, Werbung und, in eigener Sache.
Ey, Alter, immer eine Frage muss ich dir stellen, Kalle. Was haben Schulz, ich und Scholz gemeinsam? Außer, dass sie Juristen sind, ist ja klar.
Kurzsichtigkeit? Keine Ahnung.
Nee, die haben beide Römer-Pullover. Der eine in der Ukraine getragen und ich habe das gleiche Ding hier in Blau.
Ehrlich?
Ja, klar.
Wusstest
du das gar nicht?
Nee.
Das hatte mir Flo erzählt hier. Der Scholz, der war im Fernsehen, als er in der Ukraine war. Als Kanzler hatte der euren olivgrünen Römer-Pullover an.
Ach was.
Ja, leck.
Eibe. Wir haben kein olivgrün, wir haben einen Eibe.
Ja, den meine ich ja. Entschuldige.
Ja, Mensch, du, das ist ja Olaf, Baby. Also der zentrale Spruch für unseren Rühmhardt, für unseren 989, für den Treuer, für den Namensgeber, ist ja, jeder sollte einen haben, aber nicht jeder hat einen verdient.
Das
ist
sehr gut, sehr gut.
Ne, also das ist wirklich, das ist ernst gemeint. Das hatte ich auch mal auf dem Auto draufstehen, fahren dann aber drumherum die Leute ein bisschen
drüber?
Lass das mal sein.
Ist nicht drüber.
Das Auto gibt's noch, aber die Werbung ist da, glaube ich.
Jeder sollte einen haben, nicht jeder hat einen verdient. Mensch, ihr macht das cool.
Verdammte Kiste.
Ja, super geil. Also ich bin ein Riesenfan, sonst würden wir beide nicht miteinander sprechen.
Ja,
ich bin ein Riesenfan, aber wir waren bei der Transformation stehen geblieben und du hast gesagt, nee, die ist noch nicht fertig, die Transformation.
Ja.
Wir machen geile Produkte, wir verkaufen die auch gut, Aber ja, es ist halt noch zu wenig für die vielen Leute, die wir haben.
Ja. Das heißt, das ist jetzt rein marktwirtschaftlich, also betriebswirtschaftlich.
Ja, ne? Genau.
Und die Transformation natürlich auch eben wegen Generation. Das,
ja, klar. Ja, lass eine Aufgabe jetzt, das nächste dann ja in die Zukunft zu führen. Aber zu der Zukunft kommen wir später nochmal. Wir sind ja noch mittendrin. Ja. Transformation. Ja. Wie ist denn dann der Kalle auf diese geile Idee gekommen mit Rühmhardt, Kimming? Wie war das?
Geht los. Also, der Pullover ist entstanden, weil wir wohnen ja an der Elbe und wir sind auch nicht viel gesegelt. Mhm. Nicht viel, aber wir sind gerne gesegelt. Mhm. Nordsee, Schottland, Orkneys, mit den Kindern und hast du nicht gesehen und viel Watt. Und beim Segeln braucht man eine gute Klamotte. Mhm. Entweder man stinkt in diesen Gummidingern, stinkst du wie Otter und ich bin leider ein Seekrankmann. Ich werde immer seekrank, es ist ganz furchtbar. Die Kinder verützen mich dann immer. Weißt du, guck mal, jetzt hat er Haribos gegessen, weil die kommen leuchtend wieder raus. Ja. Und ich muss von Schokokrossis in dem Zusammenhang Abstand nehmen unbedingt. Also Leute, wem schlecht an Bord wird, keine Schokokrossis voressen. Das raspelt dermaßen, das ist nicht nett. Und beim Segeln, stand ich irgendwann da und ich habe Ewigkeiten gebrauchte Klamotten getragen. Wir hatten ja einen Türken, einen Altkleiderhändler. Da hast du einfach noch gute Hosen und gute Sachen gefunden. Für kleine Marie, aber guten Stoff. Und den gab es nicht mehr. Ich brauchte aber Pullover fürs Segeln. Und dann dachte ich, Alter, ich habe hier eine Strickerei. Jetzt baue ich mir verfluchte Kacke endlich mal selber einen eigenen fetten Pullover, so wie man ihn haben muss.
Ja, geil.
Und natürlich, das wurde dann zwangsläufig der Treuer, weil der Kragen, und mit dem Kragen habe ich ewig rumgehüsert, weil der muss ja salzwasserfest sein.
Ja, klar.
Plastik kam auch nicht in Frage.
Ja.
Also wegen damals schon Plastik, nee, lass mal die Finger von, war mir alles nicht so klar, wie dramatisch diese Mikroplastikgeschichte ist und überhaupt Rohöl und fossiler Carbonkram. Und dann habe ich mir den selber gebaut, zack.
Cool.
Also irgendwie 25 Kilo so von Schöller eine Kiste Garn geholt und dann reingeballert in die Maschine, bis mir die Nadeln um die Ohren geflogen sind. Also so fest, so viel Garn, wie irgendwie in die Fünfer reinging, da reingeprügelt auch. So, und dann hatte ich den an und dann kamen sie an. Oh, geil, will ich auch haben. Ja, muss ich noch eine Kiste Garn kaufen. Ja, will ich auch haben. Und dann wurde das, war die Familie versorgt, dann kamen die Freunde und dann... Ja, und irgendwann hieß es dann auch, Alter, du musst das Ding ist geil, du musst das irgendwie anbieten draußen. Das ist völlig abwegig, viel zu schwer, viel zu teuer. Einzelhandel kalkuliert mit 2,5, 2,7, dann kostet so ein Ding damals 350, 400 Euro.
Kauft keiner.
Vergiss es, mein Vertrieb ist völlig ungeeignet. Das sind Damenpullover, die wir damals gemacht haben.
Nee, DOB also, hattet ihr ja, Damenoberbekleidung.
Die richtig, richtig klassische DOB, zwei Messen im Jahr, 14 Außendienstler, so richtig mit Kragenknopfleiste für die reife Dame ab 65.
Haben wir gemacht.
Ein kompletter Shift. Ein ganz feiner, netter, qualitätsbewusster Kundenkreis. Und bei den Führungen nebenbei, so süß, alte Frauen, ich habe da mein Frauenbild wirklich im Laufe der Jahre, das ist schon, da guckst du in Augen und in Liebe rein, mein lieber Herr Gesangsverein. So 80-Jährige, die ihre Männer überlebt haben und dann nochmal glücklich Neustart mit ihren Freundinnen, keine Angst vorm Tod haben, das ist unglaublich. Na, das ist eine ganz andere Geschichte.
Aber Kalle, da ganz kurz, da können wir mal ganz kurz bleiben, da bin ich wirklich bei dir. Ne? Ich meine, ich bin jetzt 56, du bist, was haben wir gesagt, irgendwas Mitte 60, Mitte, Ende 60.
Ich werde bald 70.
Du bist bald 70. Ich verstehe komplett, was du sagst, in so alte Damenaugen zu gucken, die keine Angst mehr vorm Tod haben. Das ist, glaube ich, ein cooler Satz, ne? Wenn du das geschafft hast.
Ja.
Und das gilt für uns Jungs ja auch, zumindest dann, wenn wir ein gutes Leben geführt haben und keine Arschlöcher waren. Weil wer früher schon ein Arschloch war, der ist auch im Alter ein Arschloch.
Ja, auch mal die Ärmsten.
Mhm. Ja, genau. Aber das ist ein anderer Satz jetzt. Ein bisschen grob formuliert, aber du weißt, was ich meine.
Nein, total.
Oh, wie kommen wir jetzt auf die alten Damen? Also wir sind jetzt dabei, Damenoberbekleidung zu...
DOB und... Ach so, ja, pass auf. Und dann gab's hier, ich habe ja am Wochenende ewig gestrickt, also so. Ne? Und dann mein Neffe hat hier gewohnt und der hat den Kollegen, der war später auch im Vertrieb dann bei mir drin mit Rühmhardt und der war auch begeistert durch Rühmhardt Jana und der hat dann, also wenn ich den sonntags morgens hier gestrickt habe, dann haben die draußen ihr Lagerfeuer gemacht. Komm, kann ich sie eh mit anfassen. Pharisäer am Feuer dann irgendwie schön mal eben einen Schluck, ne? Und dann gehst du wieder stricken, jo. Und dann Sven hat dann immer, wir müssen das Ding, das muss irgendwie öffentlich und oh, was könnte man da alles machen und jedes alles einzeln verpacken. Aha. Und ja, und dann haben wir noch mit Seriennummer, jo, geil mit Seriennummer. Totaler Scheiß für eine Produktion, also wirklich albernes Zeug.
Ja, nervt. Hä? Nervt in der Produktion.
Ja, geht überhaupt nicht. Ja. Einzeln, sehen nur, alles Quatsch mit Soße. Ging alles nicht. Und Verkauf und zu teuer. Alles Blödsinn. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat nicht aufgehört, mich wirklich zu penetrieren. Mhm. Und dann gab es eine Situation, ich versuche es mal echt kurz zu machen, als trotzdem ganz eine wichtige Geschichte für alle Leute, die mal gehört haben. Mhm. Es war Ende des Jahres, frag mich nicht, 2010 vielleicht, ich weiß das nicht. 2011 im Anfang wird 2010 gewesen sein. Ich mache hier meine Papiere fertig für die Bilanzen und denke so, guck mir die Ergebnisse an, BWAs, die 12. und so und denke, Alter, geil, hab die Lagerbestände bewertet. Mhm. Ich habe 80 Mille übrig.
80 Mille? Geld
übrig. Ja.
Oh, geil.
Und 80.000 übrig.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
So, also das war ein gutes Jahr, das ist ja toll, geil. Wir freuen uns. Und es war ja längst in der Diskussion Online-Shop und wir müssen was tun und wie werden wir unsere Klamotten los und ja, nee, Klamotte online kannst vergessen, das sind erst andere, die Schraubenleute können online verkaufen, aber Klamotte will man anfassen. Ich sage, aber wir müssen uns dem öffnen, das kommt. Vor 10 Jahren war das noch nicht so, 15 Jahren war es noch nicht so präsent, wie es heute war. Das war damals echt noch neu, ne? Mhm. Ich glaube, Bonprix, die haben damals, egal. Mhm. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, Kalle Siegel, du machst diesen scheiß Rühm heute, machst du online. Ja. Vertrieb ausschalten, machst du selber. Ja. Überleg, ne, mit der Werbeagentur, mit der wir auch unsere Kataloge für Seepferdchen zusammen gemacht haben, das mal angequatscht, ja, was machen wir denn da? Ja, nee, das kannst du nicht machen, kannst du nicht. Ein Arbeitspullover online für das Geld alleine, was hast du denn noch? Das geht alles. Ich sage, ja, aber probieren würde ich schon gerne. Das ist doch, dann ging es ja nur um ein Pullover.
Nur der dicke,
in
ne?
verschiedenen Schnitten, gefüttert, ungefüttert. Mhm. Und den online zu kriegen. Mhm. Ja, und das haben wir dann angefangen.
Geil.
Und meine Schwester Maggie hat die Bücher gemacht, hatte Ende April hat sie immer die Bilanzen vom Vorjahr fertig. Mhm. Du, Kalli, komm mal her hier. Ich glaube, du hast eine Lagerliste doppelt.
Also waren es gar nicht 80 Scheine.
Null! Scheiße! Die 29er-Liste, diese 80 Mille, die hatte ich überhaupt nicht. Aber auch schon wieder ausgegeben. Weißt du, also für diesen ganzen
Online-Scheiß.
Seite vorbereiten, Kram machen, ja. Das war vielleicht ein Albtraum. Da gab es ja so einen Shitstorm im Laden, also gegen mich. Mhm. Aber der Zug war am Rollen. Mhm. Und wir haben das Ganze dann 2011 ist auch online geschaltet. Mhm. Und glaube, nach 14 Tagen habe ich den ersten Pullover verkauft.
Super.
Weiß es nicht.
Super.
Und dann gab es nach 2 Wochen weiter nochmal ein Pullover. Mhm. Und so ist es dann in Gang gekommen.
Und ich habe das, glaube ich, irgendwann in der Brand 1 gelesen vor vielen Jahren.
Ja, Brand 1 hat total geschoben. Genau. NDR hat nochmal geschoben.
Genau, ja. Genau. Genau, da habe ich es auch gesehen und habe dann den dicken gekauft. Und dann jetzt den Anthrazit, den dünneren Treuer, den ich ja liebe. Dann habe ich den Sandfarben vor kurzem gekauft, den ihr da mit 400 Stück da limitiert rausgebracht
Limited
habt.
Limited Edition.
Und da war ich relativ schnell angefixt von eurem Produkt, weil es eben so eine unique Nummer ist. Jeder sollte einen haben, aber nicht jeder darf einen haben. Ist ein geiler Satz. Also das finde ich. Und ihr habt eben auch eine ganz gute Marketingnummer dahinter. Und vor allen Dingen kommt bei mir als Konsument nicht an, dass ihr da so ein Ding draus dreht, wie der Kollege in Süddeutschland hier nur in Deutschland produziert, dieser Typ mit dem Affen da. Sowas macht ihr ja nicht.
Nein.
Also, sondern ihr habt ja eine andere Kultur, einen anderen Stil dahinter.
Ja. Ja.
Das verstehe ich. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ich muss mal kurz ein bisschen Wasser.
Kann ich dir auch sagen?
Nee, warte mal. Ich muss dich kurz mal ärgern.
Vieles,
ja. Warte mal, ich muss dich kurz mal ärgern und Wasser in Wein schenken.
Ja.
Du bist ja Niedersachse. Der echte Norden ist ja Schleswig-Holstein. Du bist ja ein Star der Niedersachsen. Ne?
Ja, okay.
So, und deswegen, aber guck mich ganz böse an, der Kalle. Was kommt jetzt?
Ja, Schleswig-Holstein. Das ist ja auch alles Sand. Nein, nein. Also für mich gilt Marsch als Norden.
Ja, okay, fair enough.
Ostfriesland ist Norden, da gibt es gar kein Vertun. Möchtest du einen Schluck Tee haben?
Nee, ich trinke Wasser, hier ist total lieb von dir. Ja,
okay. Pass auf, aber jetzt zurück zur Ernsthaftigkeit.
Jawohl.
Fährt Karlchen mit der Fähre nach Amrum. Mhm. In dieser Phase mit Shop machen, wie heißen wir denn, und Logo und der ganze Kram. Mhm. Fährt nach Amrum auf der Fähre, sitzt oben auf dem Deck, Kopf in den Nacken, guckt am Schornstein hoch, da weht die Flagge der Wicker Dampfschiffreederei. Und die Wicker Dampfschiffreederei hat in ihrer Flagge Röhmhard Clark Kimming.
Yes, understood.
Und da bin ich auf diesen Spruch gekommen.
Sehr gut.
Da ist mir dieser Spruch gekommen. Dachte, das ist ja geil. Röhmhard finde ich wirklich gut.
Ja.
Wünsche ich jedem.
Ja.
Daran könnte die Welt gesunden. Yes. In sich komplettimenti.
Yes.
Muss wir gar keine Buddhisten werden müssen, können das einfach nur beherzigen, dann ist alles gut.
Mhm.
Überall auf der Welt.
Mhm.
Und aus dem Röhmhard habe ich dann Y reingeknittelt, weil das keltischer mir vorkam.
Genau.
Cooler.
Genau.
Schwupp. Hatten wir den Salat.
So geil.
So ist das.
Super Idee, super cool. Kurze Zwischenfrage. Ich hatte mal vor einigen Jahren einen kurzen Streit mit Kraftwerk, mit den Jungs oder mit dem Rechte.
Warte.
Ja. Das erzähle ich dir mal privat, das ist jetzt nicht so öffentlich. Das haben wir alles beigelegt, alles gut. Das war so ein Markenrechtsstreit, den wir hatten. Ja. Und deswegen komme ich drauf. Markenrecht, gab es da irgendwie ein Problem? Konnte man das gut als Wortbildmarke schützen, Röhmhard?
Ja,
oder?
Hat keiner was gegen gesagt.
Ja, okay, cool.
Ist jetzt schon lange, ist
auch etabliert mittlerweile. Mhm. Ja, okay.
Aber so eine Markenrechtsgeschichte hatten wir vorher mal. Mein Neffe heißt Zinno mit Nachnamen.
Aha.
Und Zinno fanden wir als Markennamen so für diesen Fabrikverkauf, für diese, als wir mit Wolle so klimbim-mäßig anfingen, an. Und dann haben wir Zinno seinen Namen als in English Racing Green auf schwarze Etiketten haben wir da reingenagelt.
Mhm.
Und dann haben wir das eintragen lassen wollen oder sind die so, sind Leffers, ist auf jeden Fall auf uns zugekommen.
Ja.
Und ich dann mit denen auch telefoniert und ich sage, ey Jungs, Mensch, was macht ihr denn da? Ja, ein total netter Kerl auf der anderen Seite, ein Hauptjurist. Sagt der Mensch, Herr Siegel, ich verstehe das völlig, ne? Echt, ihr kleinen Klitsch, es tut mir echt leid, aber Baby, ich habe hier 7 Anwälte sitzen.
Hm.
Ne? Ja, du willst keinen Streit mit mir haben. Lass es.
Hast du die Gabriele Fischer kennengelernt, die Chefredakteurin von Brand 1? Hast du die mal getroffen?
Nein, leider nicht.
Ich hatte die vor Jahren mal kurz kennengelernt und ich war tatsächlich, als Helmut Schmidt zu Grabe getragen wurde in Hamburg, bei denen im Redaktionsgebäude. Die waren damals im Zeitgebäude, hatten die da am Speersort in Hamburg ihr Büro. Das war total nett und ich habe die mal in anderen Kontexten mit der geplaudert. Das war eine super nette Frau, die Gabriele Fischer, die Chefredakteurin von der Brand 1. Dann hatte ich ja diesen Nerv, was ich vorhin sagte, mit Kraftwerk. Und dann habe ich ihn mal angerufen, sag mal, Frau Fischer, ist das nicht eine Geschichte hier, David gegen Goliath? Ich wollte irgendwie was so mit Personalentwicklung, ich habe einen anderen Namen gehabt, ne, aber der war so ähnlich, klang irgendwie. Und dann hat die ganz cool, und fand ich auch total fair von ihr. Und dann schrieb sie mir eine Mail zurück, Herr Schulz, ganz ehrlich, wenn irgendeiner seine Bude Brand 2 oder Brand 3 nennt, dann klagen wir die auch in Grund und Boden. Ne? Nee, machen wir nicht. Ne?
Ja.
Dann habe ich gedacht, okay, hat sie auch recht. So, dann habe ich dann auch gesagt, okay, Kraftwerk, ihr habt recht, ich ziehe das alles zurück
und
dann machen wir da nicht weiter was draus. Das ist schon viele Jahre her. Und dann ist ja cool, dass das bei Röhmhard gut geklappt hat, weil Markenrechtsgeschichten sind auch immer echt nervig, wenn du irgendwas aufbaust.
Ja, kann nervig sein. Ja,
und dann hast du da echt ein Problem. Coole Sache, also Buten und Binnen, Wagen und Winnen, der Bremer Spruch. Ja. Ich habe ja in Bremen. Ich habe in Bremen mal kurz gelebt. Ich war Personalchef bei IKEA in Bremen.
Bremen,
beim Roland.
Bremen.
Und wenn du kennst das ja auch alles da als Stadag, Junge.
Ja, klar.
Röhmhard ist echt, ich mag das Norddeutsche. Ich bin ja Westfale, Ostwestfale, ne? Wir sind auch manchmal ein bisschen stur, aber ich mag die Norddeutschen.
Ich hab schon kondoliert.
Sag mal,
das ist gemein, Kalle, nehme ich zurück.
Lass uns mal vielleicht jetzt nochmal in den dritten Teil unseres Podcasts nochmal kurz nach vorne gucken. Ich habe jetzt verstanden, wieso der Weg war. Du hast meinen höchsten Respekt und deine Jungs und Mädels natürlich auch. Ne? Du bist nur ein Teil des Teams.
Weiter.
Bitte, gib das weiter.
Mach ich.
Wo geht denn die Reise hin? Was ist denn morgen? Kalle übergibt dann Lasse und Lasse führt das Ding dann zu astronomischen Erfolgen oder wie geht's weiter?
Ja.
Gut.
Ja.
Punkt.
Also, ja. Wir prüfen das von allen Seiten. Was wir hier treiben, ist richtig und gut. Diese Wollnummer ist einfach... Ist grandios.
Mhm.
Wertschöpfung aus Arbeit finde ich supi.
Mhm.
Dass wir den Kram hier flicken, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Da müssen wir hinfinden.
Mhm.
Zu wertschätzen dessen, was wichtig für uns ist.
Mhm.
Und es gehört, und diese Handwerksnummer ist nicht so KI-gefährdet wie so viel manches andere. Und Arbeit ist ein warmes Hemd, ist cool. Ich finde das toll. Mhm. Macht stolz, macht glücklich.
Total.
Arbeit macht glücklich. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich kann besser hier 8 Stunden stricken und da rumrennen mit Perlen auf der Stirn, als 2 Stunden sabbeln.
Ja, klar.
Das ist also energetisch ist das. Ja. Wo geht's? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, also, ja, ich kann nur den Erfolg sehen. Also, wenn wir jetzt diesen Sommer überleben, weil im Sommer ist immer das Geld so scheiße knapp.
Ja.
Und in der Transformation haben wir dann auch so, das Schicksal stellt uns auch so Beine wie Brandmeldeanlage, müssen wir drüber reden. Dann haben wir eine baurechtswidrige Nutzungsanzeige in unserem DVK hinten, weil da so ein Laden muss richtig genehmigt werden, bevor da jemand rein darf, obwohl es ein Fabrikverkauf ist. Dann geht uns unsere Heizung kaputt.
Ja, klar.
Die muss aber am 1. April wieder laufen.
Ja, ich verstehe. Ich verstehe die Sorgen.
Also, ja. Also, das sind Sorgen, das sind
Herausforderungen.
Ne? Ruhe bewahren und Team zusammenhalten.
Ruhe bewahren und Team zusammenhalten. Ja, das verstehe ich gut.
Ja.
Und ist dann hier der Kalle?
Der Lasse.
Nee.
Der Kalle.
Ist der Kalle als Papa jemand, der den Lasse in Ruhe lässt? Oder rennt er da als Gespenst immer durch die Fabrikhallen?
Ich habe gerade heute Morgen saß ich noch mit meinem Niki, unserem Facility Manager.
Aha.
Er ändert sich Hausmeister.
Ja. Yeah.
Aber er ist Technik, er ist Spitze der Pyramide, was Technik anbelangt, auf jeden Fall.
Mhm.
Gerade das nochmal durchdiskutiert. Also erstmal, ich suche händeringend nach, wie war ich mit meinem Vater?
Mhm. Ne?
Weil er behandelt mich oft schlecht. Ich habe der richtig scheiße zu mir, mein Sohn.
Mhm.
Aber wir lieben uns, das haben wir auch inzwischen geklärt.
Mhm.
Dann ist sich der Sohn noch nicht ganz sicher, ob er sich auf diese Kanonenkugel raufsetzt, solange die so verschuldet ist. Also ist das die Diskussion noch nicht. Du musst jetzt hier auch mal einen Chef raushängen lassen oder hier deine Personalführungskompetenz, deine Soft Skills sind mir nicht ausgereift genug, du bist mir zu hart, weil er ist strenger als ich, auf jeden Fall. Also es ist ein anderer Typ. Es ist einfach ein anderer Mensch.
Ja, klar. Muss man
was bereichernd ist, was mir auch furchtbar auf den Sack geht manchmal. Und ich glaube, ich gehe ihm auch ganz schön auf den Sack, ganz häufig.
Ja, wahrscheinlich, weil du so ein Freiheitsmensch, du bist so schwer zu packen wahrscheinlich.
Ja, das werfen sie mir vor. Ich verstehe das aber auch.
Ich bin
eine Bescheuerheit.
Nee, nicht so bescheuert. Ich kenne dich zwar nicht richtig, aber das habe ich ja gleich gemerkt, dass du schwer zu packen bist.
Ja, nö. Das ist wirklich. Also ich dachte, eigentlich bist du ein netter Kerl, aber da muss ich auch Und als Papa, wir sind schon mal bei gewesen und haben das mal versucht richtig, wie habt ihr mich, also mit 2 von denen, der Älteste und der Jüngste, Theo, die waren hier zufällig auf dem Hof, Theo ist so auch ein Freigeist-Tischler, der geile Sachen baut, mit mobilen Tischlereien, die beiden zum Essen gehabt und wie war es denn jetzt, wie war ich als Papa für euch? Und da haben wir auch leider gesoffen und sind uns furchtbar an die Haare geraten. Das war also sehr unerfreulich. Aber es wird irgendwo hingeführt haben. Wir haben es dann nochmal nachgearbeitet. Da hat sich aber jeder anders erinnert, was gesprochen wurde im Alkoholsuff. Also ganz schlechte Erfahrung gemacht. Muss ich dringend von abraten, solche wichtigen Sachen dann in lockerer Atmosphäre oder meinen lockere Atmosphäre schaffen zu wollen mit Drogen. Das ist alles sehr dynamisch. Und das Hauptthema für mich ist ja ganz klar, ich bereite mich auf eine Zeit vor, wo ich mich intensiv mit Nutzlosigkeit auseinandersetzen muss.
Ja.
Das ist völlig klar. Ich muss hier raus, ich will hier raus. Ich habe Ewigkeiten gebraucht. Also als ich diese Wochenendstrickerei, das war auch Lebenselixier. Weißt du, also Samstagmorgen bis Sonntagabend durchgezogen. Plus Woche natürlich. Und da konnte ich mir lange nicht vorstellen, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr stricken brauche am Wochenende. Als wir diese seefettigen Großserien gemacht haben, da habe ich ja viel gestrickt. Und das geht wunderbar. Also ich komme am Wochenende wunderbar ohne Arbeit aus. Ich habe genug um die Ohren. Das Leben ist auch spannend genug. Und draußen ist auch genug los. Gut, ich müsste mich politisch engagieren, aber da bin ich zu faul zu. Ich weiß das. Aber es gibt genügend. Auf jeden Fall versuche ich mich auf dieses Thema Nutzlosigkeit, altes Eisen. Alter Mann, sagte jetzt kürzlich einer zu mir hier in der Firma, wenn auch liebevoll, habe ich mir verbeten. Noch nicht, ich will das noch nicht hören. Das tut noch weh, kann ich nicht ab.
Ja.
Muss ich mich dran gewöhnen, aus deinem Munde auch, spinnst wohl.
Ja.
Und aus dieser Nutzlosigkeit in die Erntephase zu kommen, das wird nochmal eine Challenge sein. Da bin ich voll bei. Ich würde auch, wenn die wirtschaftlichen Umstände etwas entspannter wären und ich meine Hausaufgaben schon fertig hätte, nämlich halbwegs schuldenfrei die Kiste hier zu kriegen, da würde ich da jetzt schon anfangen mit. Ich bin reif dafür. Auch gerade wegen Krebskrams und Scheiße da. Und, aber noch ist nicht ganz so weit. Ich muss noch ein bisschen, muss noch ein bisschen dranbleiben.
Aber für mich, um da mal kurz ein Zwischenresümee zu ziehen, ist das sehr, sehr rund, was du mir erzählst. Und jetzt die nächste finale Phase, das hört sich bescheuert an, also jetzt die nächste Phase einzuläuten, sozusagen das Ding einigermaßen schuldenfrei zu übergeben und dann in eine wohlverdiente Nutzlosigkeit überzugehen und dann vielleicht die Göttin, die ich im Foto hinter dir sehe, mehr zu fahren.
Ja,
ich sehe das hier. Kalle ist ein großer Citroën-Fan und schraubt da selber an der Göttin rum und ich sehe das da und finde das großartig.
Da steht auch noch, auf dem gleichen Bild ist auch ihr Kollegin SM noch mit drauf.
Das ist Wahnsinn, ja, damit käme ich nicht so.
Aber da ist keine Maserati-Maschine drin, weil ich fahre die Dinge. Wir fahren die Dinger. Ich mache mit dem Kollegen zusammen, mit dem alten Moped-Kollegen. Wir fahren die Eimer richtig.
Ihr macht da echt sehr, sehr viel richtig. Ja. Und bevor ich die letzte Frage stelle, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, du und ihr habt meinen Respekt. Mhm. Und ich wünsche euch da wirklich alles, alles Gute von reinem Herz, mit einem reinen Herz.
Ja, danke.
Meine ich das von Herzen.
Ja. Das hilft. Das hilft. Vielen Dank.
Sehr gerne, lieber Kalle.
Ja.
Meine letzte Frage. Was ist dein Tipp für ein zufriedenes Leben?
Fehler machen dürfen.
Cool.
Fehler verzeihen.
Fehler machen dürfen. Machen dürfen und Fehler verzeihen.
Ja. Sich selbst.
Danke. Schön. Fertig ist der Lack. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch, lieber Kalle.
Zack, schwapp. Ich danke auch.
Super. So. Frohes Schaffen in die Runde. Wenn es gefallen hat, gerne auf der jeweiligen Lieblingsplattform beprahlen und bewerten und in 2 Wochen wieder in die neue Folge reinhören. Macht's gut mit meinen besten Wünschen für den Dreiklang. Gesundheit, Glück und Liebe. Servus.